Was sollten wir meiden? Niemand ist sicher vor Krebs. Trotzdem beruhen die meisten Krebsfälle auf äußeren Einflüssen und sind daher zumindest theoretisch vermeidbar. Externe Risikofaktoren kritzeln im genetischen Text unseres Lebens herum und verursachen dort Schreibfehler. Sollte es möglich sein, diesen Einflüssen zu entgehen, könnten wir die Zahl der Mutationen und damit die Gefahr zu erkranken deutlich reduzieren. Krebs würde im Idealfall auf ein Restrisiko auf niederem Niveau zusammenschrumpfen. Einige äußere Faktoren entziehen sich allerdings unseren individuellen Einflussmöglichkeiten. Schauen wir also noch einmal genauer hin und führen uns die Bedeutung der einzelnen Faktoren vor Augen, um zu entscheiden, wo es sich lohnen könnte, den Hebel anzusetzen. Infektionen mit direkt krebsauslösenden Viren oder mit Erregern, die aufgrund einer chronischen Entzündung das Krebsrisiko steigern, sind mit starken regionalen Unterschieden für etwa 5-15% aller Krebserkrankungen weltweit verantwortlich. Niemand zieht sich Infektionen freiwillig oder gar absichtlich zu. Daher scheinen unsere Einflussmöglichkeiten hier begrenzt, mit zwei Ausnahmen. Manchen Infektionen kann man durch eine Impfung vorbeugen. Tatsächlich gibt es Impfungen, die uns gegen zwei unterschiedliche Typen von Erregern schützen können, die eng mit der Entstehung bestimmter Krebsformen verbunden sind. Hepatitis B-Viren können chronische Leberentzündungen verursachen, in denen nicht selten hepatozelluläre Karzinome entstehen. Vor allem in Asien ist diese Krebsform sehr verbreitet. Die Impfung gegen das Hepatitis B-Virus beugt also nicht nur der Leberentzündung vor, sie reduziert dadurch auch das Risiko, an Leberzellkrebs zu erkranken. Die Prävention des Leberzellkrebses ist ein angenehmer Nebeneffekt einer Impfung, die in unserer Gegend aus anderen Gründen empfohlen wird. Der zweite Typ von Impfung wurde aber tatsächlich zur Krebsvorbeugung entwickelt und stellt eine konzeptionelle Revolution der Prävention einer bestimmten Krebserkrankung dar. Seit wenigen Jahren stehen zwei Impfstoffe gegen bestimmte Typen von Papillomviren zur Verfügung. Diese Viren sind für die Entstehung der Mehrzahl aller Formen von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich. Die Papillomviren werden vor allem sexuell übertragen. In der Bundesrepublik wird daher seit einigen Jahren empfohlen, alle Mädchen vor Beginn der Pubertät zu impfen. Da diese Viren auch für einen Teil der Analkarzinome verantwortlich sind und inzwischen auch mit der Entstehung von Krebserkrankungen des Rachenraums in Verbindung gebracht werden, könnte es sein, dass in Zukunft auch Männer von einer solchen Impfung profitieren werden. In jedem Fall lohnt es sich, das Thema, ob eine solche Impfung speziell für Sie oder für Ihre Kinder in Erwägung gezogen werden sollte, einmal Ihrem Arzt gegenüber anzusprechen. Papillomviren und Hepatitis B-Viren werden sexuell übertragen. Daher ist das Erkrankungsrisiko natürlich auch durch unser Sexualverhalten beeinflussbar. Kondome schützen nicht nur vor AIDS, sondern auch vor allen anderen Formen sexuell übertragbarer Krankheiten. Für etwa 5% aller Krebserkrankungen sind ionisierende Strahlen und Radioaktivität verantwortlich, der natürlichen Radioaktivität der Gesteine im Boden und der kosmischen Hintergrundstrahlung können wir uns nicht entziehen. Strahlung und Radioaktivität aus Quellen von Menschenhand sind im globalen Maßstab allenfalls für einen kleinen Bruchteil aller Krebserkrankungen verantwortlich. Der Löwenanteil der menschengemachten Strahlenbelastung entsteht außerdem im Bereich der Medizin. Dort sollte natürlich der potenzielle Nutzen die Risiken einer diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme überwiegen. Es ist also durchaus legitim, im Einzelfall den Arzt vorher einmal nach Sinn, Zweck und Alternativen zu einer Untersuchung mit Röntgenstrahlen zu befragen. Andere künstliche Strahlenquellen spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Trotzdem ist mir zunächst einmal jeder Politiker sympathisch, der sich gegen Kernwaffenversuche einsetzt. Eine andere Form von Strahlenbelastung ist dagegen relativ leicht zu reduzieren. Die ultraviolette Strahlung füllt die Lücke des Spektrums elektromagnetischer Wellen zwischen dem sichtbaren Licht und den Röntgenstrahlen. Kurzwellige UV-Strahlen aus dem UVB- und UVC-Bereich haben genügend Energie, um zumindest in der Oberfläche unseres Körpers Spuren zu hinterlassen. Die Häufigkeit von zwei Typen von Hautkrebs, den Basaliomen und den spinozellulären Karzinomen, scheint proportional zur lebenslangen UV-Dosis anzusteigen. Etwas komplexer sind die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung beim gefürchteten schwarzen Hautkrebs, dem malignen Melanom. Hier scheint es in erster Linie nicht die absolute UV-Dosis zu sein, sondern die Anzahl durchlebter Sonnenbrände, die die Entstehung des Tumors vorantreibt. Sehen Sie also im gebräunten Teint nicht das oberste Urlaubsziel, gehen Sie lieber in die Sauna als ins Sonnenstudio. Vermeiden Sie es, wie ein gebrühter Hummer vom Strand nach Hause zu kommen. Ihre Haut wird es Ihnen danken. Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil sind nur wenige Prozent aller Krebserkrankungen auf direkt krebserregende Substanzen wie die Anilinfarbstoffe oder Benzol zurückzuführen. Diese Gefahren sind nicht diffus in der Umwelt verteilt. Sie kumulieren eher an bestimmten Orten, wie vor allem an manchen Arbeitsplätzen. Das statistische Risiko der Durchschnittsbevölkerung, deshalb an Krebs zu erkranken, ist relativ gering. Vorausgesetzt, die Richt- und Grenzwerte für solche als kanzerogen klassifizierten Stoffe und die Bestimmungen des Arbeitsschutzes werden eingehalten. Bleiben die beiden größten Brocken, die gleichzeitig auch noch größtenteils in unseren ureigenen Verantwortungsbereich fallen. Die Rede ist vom Rauchen und von unserer Ernährung. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Es wird Sie vielleicht enttäuschen, aber der beste Ratschlag zur Krebsprävention, den ich geben kann, ist trivial. Er lautet: Lassen Sie die Finger vom Rauchen. Der Ratschlag klingt so banal, dass er sicher nicht die Ausgabe für dieses Hörbuch rechtfertigt. Trotzdem muss ich es nochmals betonen. Wenn Sie rauchen, dann hören Sie auf, so schnell wie möglich. Rauchen ist bei weitem und um Längen vor allem anderen der größte singuläre Risikofaktor. Es gibt zuverlässige Schätzungen, dass über 30% aller Krebserkrankungen weltweit durch das Rauchen verursacht sind. Würde die gesamte Menschheit sich heute entschließen, zu Nichtrauchern zu werden, hätte diese Entscheidung in den kommenden 20 Jahren einen viel stärkeren Rückgang der Krebstodeswelle zur Folge als alle Anstrengungen der Medizin in den letzten 100 Jahren. Rauchen erhöht das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, um das 10- bis 20-fache. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch die Mehrzahl aller Tumoren im Mund- und Rachen- und Kehlkopfbereich auf das Konto des Rauchens geht. Raucher leiden deutlich häufiger an Tumoren der Speiseröhre, des Magens, des Darms, der Bauchspeicheldrüse, der Niere und der Blase. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, wird durch das Rauchen erhöht. Selbst Leukämien treten bei Rauchern häufiger auf als bei Nichtrauchern. Ich habe in den letzten 15 Jahren mehr Menschen an Krebs sterben sehen, als gut für mein Gemüt ist. Viele davon waren Opfer des Rauchens. Mit jedem Toten steigt meine persönliche Abneigung gegen den Tabakmissbrauch. Daher bin ich ein glühender Verfechter des Rauchverbots am Arbeitsplatz, in der Gastronomie und in allen öffentlichen Gebäuden. Ich freue mich über jede weitere Erhöhung der Tabaksteuer. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Mir geht es nicht darum, Raucher zu bestrafen oder unbedingt jeden Raucher zu missionieren. Des Menschen Wille sei sein Himmelreich. Obwohl das hohe Lied des freien Willens nicht zu laut gesungen werden sollte, wenn es zur Begründung eines Grundrechts auf Nikotingenuss herhalten soll. Rauchen ist eine Sucht. Es gehört zur Definition der Sucht, dass sie das jeweilige Objekt der Begierde, sei es das Rauchen, das Glücksspiel oder die illegalen Drogen, der Kontrolle unseres freien Willens entzieht. Die oben genannten Maßnahmen dienen dem Nichtraucherschutz und der Prophylaxe. Sie werden helfen, die Zahl der zukünftigen Raucher zu senken. Neben dem Rauchen gibt es einen weiteren Aspekt unseres Lebenswandels, der auf unser Krebsrisiko einen ähnlich großen Einfluss haben könnte. Allerdings sind hier die Zusammenhänge vieldimensional und ungleich komplexer als beim Rauchen. Daher fällt es hier deutlich schwerer, klare Ratschläge zu formulieren. Genuss mit Reue? Alles bewegt sich fort und nichts bleibt. Ausgerechnet der Wandel war für den Vorsokratiker Heraklit die einzige Konstante der Welt. Die Materie sei einer ständigen Metamorphose unterworfen. Was den menschlichen Körper angeht, ist diese Sicht der Dinge völlig zutreffend. Einzig die Struktur unseres Körpers bleibt über die Jahrzehnte unverändert. Seine materielle Substanz, die Atome und Moleküle seiner Zellen, Gewebe und Organe, ist einem beständigen Austausch unterworfen. Die wichtigste Nachschublinie für die Bausteine der Materie ist der Magen-Darm-Trakt. Dagegen wirken die beiden anderen Eintrittspforten, die Haut und die Atemwege, wie kleine Saumpfade gegenüber einer vielspurigen Autobahn. Die Stoffmengen, die über den Darm in den Körper gelangen, sind gewaltig. Den Großteil davon führen wir uns in voller Absicht und hoffentlich auch mit Genuss zu. Materiell betrachtet ist der Mensch tatsächlich das, was er ist. Im Verlauf eines 80-jährigen Lebens nehmen wir mit der Nahrung grob geschätzt über 100.000 Kilogramm an festen und flüssigen Substanzen auf. Das ist mehr als das Tausendfache unseres Körpergewichts. Dagegen ist die Menge der Stoffe, die wir einatmen oder die durch die Haut diffundieren, eine Marginalie. Wenn wir also nach Substanzen suchen, die unser Krebsrisiko beeinflussen könnten, liegt es nahe, zunächst einmal unsere Nahrung unter die Lupe zu nehmen. Seltsamerweise behandeln die meisten Ärzte, einschließlich der Onkologen, dieses Thema bisher ziemlich stiefmütterlich. Auch im Gespräch zwischen Arzt und Krebspatient bleibt die Ernährung meistens ausgeklammert. In der Regel ist es eher der Patient, der solche Fragen anschneidet. Auch im allgemeinen Urteil der Öffentlichkeit wird die Rolle der Ernährung bei der Entstehung von Krebs als eher unbedeutend eingeschätzt. Umfragen zufolge glauben mehr als 50% der Befragten, dass unsere Ernährung keinen wesentlichen Einfluss auf unser Krebsrisiko hat. Beim Rauchen waren immerhin nur 8% der Befragten dieser irrigen Ansicht. Die Nahrung kann zwei diametral entgegengesetzte Rollen spielen. Sie kann Fluch oder Segen bringen. Es ist denkbar, dass Nahrungsmittel Substanzen enthalten, die dem Wachstum von Krebszellen förderlich sind oder im Extremfall als echte Karzinogene den Krebs sogar auslösen können. Die Ernährung könnte aber auch eine Quelle der Chancen sein. Sie kann Stoffe enthalten, die protektive Wirkungen entfalten und das Wachstum von Tumorzellen hemmen. Beginnen wir mit dem ersten Aspekt. Der Nahrung als einer potenziellen Gefahrenquelle. Nahrung kann aus zwei Gründen krebsfördernd wirken. Sie könnte kontaminiert sein mit Karzinogenen im engeren Sinn, also mit Substanzen, die Mutationen und damit Krebs auslösen. Theoretisch sind die Möglichkeiten der Kontamination von Nahrungsmitteln mit krebserregenden Substanzen vielfältig. Die Weltgesundheitsorganisation führt Buch über alle Stoffe, die nachweislich oder wahrscheinlich unmittelbar krebserregend sind. Die Listen umfassen zurzeit weit über 1000 chemische Verbindungen, die als bedenklich gelten. Die Mehrzahl davon entstammt den Labors der chemischen Industrie. 945 dieser Stoffe werden als nachweislich krebserregend, Kategorie 1, und 307 als wahrscheinlich krebserregend, Kategorie 2, eingestuft. Die restlichen 497 Stoffe auf der Liste fallen in die Kategorie krebsverdächtig, Kategorie 3. Diese Liste ist jedoch kein Grund, eine allgemeine Phobie gegen chemisch erzeugte Produkte zu entwickeln. Von den weit über 100.000 verschiedenen chemisch synthetisierten Stoffen kann nur ein Bruchteil von weniger als 1% als möglicherweise krebserregend inkriminiert werden. Für all diese Stoffe gibt es inzwischen entsprechende Grenzwerte, die in Nahrungsmitteln nicht überschritten werden dürfen. Zumindest in Ländern mit funktionierenden Lebensmittelkontrollen werden solche Grenzwerte überwacht und meistens auch eingehalten. Trotzdem können solche Stoffe in unzulässiger Menge zufällig durch Schlamperei, unsachgemäße Produktion oder Lagerung oder sogar durch kriminelle Energie in die Nahrung gelangen. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass ein kleiner Teil der Krebserkrankungen durch solche Kontaminationen entsteht, spielt dieses Problem quantitativ vermutlich eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings zwei andere Arten der Kontaminationen von Lebensmitteln, die kurz erwähnt werden sollen, weil sie im globalen Maßstab durchaus ein ernstzunehmendes Problem darstellen. Auch in Deutschland haben sie bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus eine nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt. Die Kühlung von Lebensmitteln verhindert nicht nur das Wachstum gefährlicher Bakterien, deren Toxine für die sogenannten Lebensmittelvergiftungen verantwortlich sind. Die flächendeckende Verbreitung von Kühlschränken könnte durchaus mit dem deutlichen Rückgang von Krebserkrankungen des Magens und der Leber zu tun haben. Denn wir beobachten diese Entwicklung seit über 3 Jahrzehnten in allen Industrienationen. Woran liegt das? Die Kühlung hemmt das Wachstum von Schimmelpilzen. Manche Pilze, vor allem die Aspergillen, produzieren Pilzgifte, Mykotoxine, wie zum Beispiel die Aflatoxine. Diese Aflatoxine sind hochgiftige Substanzen. Sie können schon bei einer Konzentration von einem 100.000stel eines Gramms pro Kilogramm Körpergewicht Leberschäden verursachen. Sie können schon bei einer Konzentration von einem 100.000stel eines Gramms pro Kilogramm Körpergewicht Leberschäden verursachen. Werden weit geringere Dosen aufgenommen, wirken diese, vor allem bei wiederholter Aufnahme, krebserregend. Das Aflatoxin B1 ist eine der am stärksten krebserzeugenden Verbindungen überhaupt. Die karzinogene Wirkung der Aflatoxine beruht darauf, dass sie in den Leberzellen in ein sehr reaktionsfähiges Epoxid umgewandelt werden. Diese Epoxide dringen in den Zellkern ein, binden an die DNA und bilden sogenannte DNA-Addukte. Sie verändern die Gestalt der Nukleotide und verursachen auf diesem Weg Lesefehler und Mutationen. Schimmelpilze sind neben den Hepatitisviren der Hauptgrund dafür, dass der Leberzellkrebs in vielen Ländern Afrikas und Asiens häufig auftritt, während er in Europa als Exot unter den Krebserkrankungen gilt. Auch der klassische Magenkrebs ist in Europa und Nordamerika seit über 30 Jahren auf dem Rückzug. Ein Grund dafür ist vermutlich, dass in diesen Ländern mit Nahrungsmittelüberfluss ständig frische Kost verfügbar ist. Seit es Kühlschränke gibt, ist es außerdem nicht mehr nötig, Fleisch durch Pökeln haltbar zu machen. Die Pökelsalze enthalten Nitrit, das selbst nicht krebserregend ist. Ein Teil dieser Substanz reagiert aber im sauren Milieu des Magens mit Stickstoffverbindungen, Aminen zu Nitrosaminen. Diese Nitrosamine oder ihre Reaktionsprodukte können die DNA chemisch verändern und so krebserregende Mutationen begünstigen. Das sind zwei Beispiele für Substanzen, die selbst keine genuinen Nahrungsbestandteile sind, sondern die als Kontamination von Nahrungsmitteln verstanden werden können. In beiden Fällen ist die krebserregende Wirkung im Laborversuch eindeutig nachgewiesen. Darum sollte klar sein, Finger weg von verschimmelten Lebensmitteln. Der Edelschimmel mancher Käsesorten ist damit natürlich nicht gemeint. Und auch wenn es durchaus schmackhaft sein kann, versuchen Sie den Konsum von Fleischprodukten zu begrenzen, die mit Nitritpökelsalzen haltbar gemacht wurden. Darüber hinaus gibt es zum Glück kaum weitere Beispiele für systematische und flächendeckende Kontaminationen von Lebensmitteln mit potenziell krebserregenden Substanzen. Spannender und auch weit bedeutsamer ist die Frage, ob es bestimmte Formen der Ernährung gibt, die Krebserkrankungen begünstigen können. Gibt es Lebensmittel, die unser Krebsrisiko erhöhen, auch wenn sie vollkommen einwandfrei produziert, gelagert und zubereitet worden sind und keinerlei karzinogene Substanzen enthalten? Potenzielle Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebs berühren ein heikles Thema. Die Defizite in der Medizinerausbildung sind hier offenkundig. Trotz der enormen Bedeutung ernährungsbedingter Krankheiten gibt es in Deutschland keine systematische Ernährungslehre bei der Ausbildung von Medizinstudenten. Selbst in der Arztpraxis oder in der Klinik wird dieses wichtige Thema im Dialog zwischen Arzt und Krebspatient oft ignoriert oder allenfalls gestreift. Dabei sorgt gerade dieses Thema leider in schöner Regelmäßigkeit für dicke Schlagzeilen. Medial vereinfacht und überpointiert endet Krebs durch Ernährung dann im Schlaglicht meist ziemlich schrill überzeichneter Debatten. Eine Partei in dieser Debatte schlägt unentwegt Alarm und wartet mit kaum nachvollziehbaren Warnungen vor bestimmten Ernährungsweisen und Lebensmitteln auf. Diese Warnungen münden gelegentlich in Ernährungs- oder Diätratschläge, die den bitteren Beigeschmack von Sektierertum haben. Extreme Positionen produzieren extreme Reaktionen. Auf der Gegenseite beobachten wir verschränkte Arme oder gelassenes Abwinken und neben manchen Medizinern haben Vertreter der Nahrungsmittelindustrie sowie der eine oder andere Wissenschaftsjournalist Platz genommen. Sie alle singen das hohe Lied einer rationalen und empirisch zu begründenden Medizin. Sie meinen, die derzeitigen Indizien für einen möglichen Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs hätten vor den harten Maßstäben einer evidenzbasierten Medizin keinen Bestand. Aber die Aufforderung, esst was ihr wollt, ist aus meiner Sicht ebenso unbegründet wie fatal. Ein guter Wissenschaftler muss die Grenzen seiner Instrumente kennen. Wo die klassischen Methoden des Erkenntnisgewinns versagen, muss er nach Alternativen suchen. Vor fast 30 Jahren veröffentlichten zwei der berühmtesten Epidemiologen des 20. Jahrhunderts, Sir Richard Doll und Richard Peto, eine Studie, die nachdenklich machen sollte. Sie sind überzeugt, dass etwa 30% aller Krebserkrankungen unseren Ernährungsgewohnheiten geschuldet sind. Wie kamen Sie zu dieser Einschätzung? Wer die Wirksamkeit von Medikamenten testen möchte, führt eine prospektiv randomisierte Studie mit Experimental- und Kontrollgruppe durch. Wer klassische Karzinogene sucht, bedient sich der etablierten Labormodelle. Die potenzielle Bedeutung unserer Ernährung für die Entstehung von Krebs ist mit solchen Methoden allerdings kaum zu untersuchen. Menschliche Nahrung ist keine chemisch definierte Substanz, sondern ein unglaublich komplexes Gemisch tausender unterschiedlicher chemischer Verbindungen. Wir haben zunächst einmal keine Ahnung, was davon als nützlich, als neutral oder als schädlich angesehen werden könnte. Darüber hinaus manifestiert sich der Endpunkt, auf den es uns ankommt, die Entstehung einer Krebserkrankung, in der Regel erst nach Jahrzehnten. Ergebnisse aus Fütterungsversuchen an Tieren kann man in diesem Fall kaum auf den Menschen übertragen. Beobachtungen am Menschen selbst gestalten sich schwierig. Beim Rauchen ist es offensichtlich, dass die Nichtraucher eine geeignete Kontrollgruppe darstellen. Niemals aber wird es möglich sein, zum Zweck der Forschung Menschen in ausreichender Zahl über längere Zeit zu bestimmten Formen von Ernährungsmodellen zu motivieren. Mit Recht wäre wohl niemand bereit, sich über Jahre den strengen Regeln einer entsprechend kontrollierten Experimental- oder Kontrollnahrung zu unterwerfen. Trotz all dieser Schwierigkeiten müssen wir aber die Flinte nicht ins Korn werfen. Manchmal ersetzt die Wirklichkeit das Experiment. In diesem Fall kommt uns die unglaubliche Vielfalt der menschlichen Kulturen zu Hilfe. Essen ist ein wichtiger Bestandteil der Kultur. In den unterschiedlichen Gesellschaften unseres Globus haben sich in Abhängigkeit von den lokalen Verhältnissen und der Verfügbarkeit von Lebensmitteln sehr unterschiedliche Ernährungsweisen herausgebildet. Das Spektrum ist weit und reicht von der fast ausschließlich auf Fisch basierenden Kost der Inuit über die vielfältige, aber sehr fett, Zucker, Fleisch und kalorienreiche Nahrung der Industriegesellschaften bis zu der relativ gemüsereichen und fleischarmen Küche Ost- und Südostasiens. Betrachten wir diese Kulturen im Vergleich, so beobachten wir Erstaunliches. Die Häufigkeit von Krebserkrankungen schwankt zwischen den unterschiedlichen Regionen unserer Erde erheblich. In den Ländern der Hochrisikogebiete tritt Krebs viele Male häufiger auf als in den Niedrigrisikogebieten. Wenn wir die Erkrankungswahrscheinlichkeiten einzelner häufiger Tumorarten wie Darm, Prostata oder Brustkrebs getrennt betrachten, sind die Unterschiede noch gravierender. Brustkrebs trifft etwa 8 von 100.000 Thailänderinnen pro Jahr, aber fast 100 von 100.000 Einwohnerinnen der Bundesrepublik Deutschland. Noch eklatanter sind die Unterschiede beim Prostatakrebs und beim Darmkrebs. Dickdarmkrebs und Prostatakrebs sind in den USA 20-mal so häufig wie in bestimmten Gegenden Indiens oder Japans. Eine Ausnahme bildet bezeichnenderweise der Lungenkrebs. Da das Zigarettenrauchen sich inzwischen einigermaßen homogen über den Globus verbreitet hat, wirkt die Zigarette als großer Gleichmacher. Tatsächlich lassen sich beim Lungenkrebs die geringsten regionalen Unterschiede beobachten. Die Bewohner der Länder Osteuropas, dicht gefolgt von den Einwohnern der Vereinigten Staaten und von Mittel- und Westeuropa, tragen weltweit das höchste Risiko, an Krebs zu erkranken. Länder wie Thailand oder Malaysia, aber auch Indien oder Pakistan sind am unteren Ende der Skala zu finden. Wie erklären sich diese auffälligen Unterschiede? Grundsätzlich kommen natürlich allerlei Umweltfaktoren, aber auch genetische Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen in Betracht. Eine Unterscheidung zwischen beiden möglichen Ursachen wäre ausgesprochen knifflig, wenn den Epidemiologen nicht auch hier ein typisches kulturelles Phänomen des 19. und 20. Jahrhunderts zu Hilfe kommen würde. Menschen werden immer mobiler und seit über 100 Jahren migrieren große Bevölkerungsgruppen zwischen den Ländern und Kontinenten hin und her. In den Auswanderergruppen verlieren sich die Erkrankungswahrscheinlichkeiten der Ursprungsländer. Sie nähern sich relativ rasch, meist innerhalb von 2 bis 3 Generationen, dem Risikoprofil der Bewohner des neuen Heimatlandes an. Die genauesten Untersuchungen zu diesem Thema wurden bei Japanern durchgeführt, die ihre Heimat verließen und nach Hawaii oder in die Vereinigten Staaten auswanderten. Ein anderes weltweit verbreitetes Phänomen deutet auch auf die Bedeutung von Umweltfaktoren hin. Die Häufigkeit von Erkrankungen wie Brustkrebs, Darmkrebs und Prostatakrebs nimmt seit etwa 1940 ständig zu. Auch wenn wir den Einfluss der deutlich gestiegenen Lebenserwartung und auch der verfeinerten Diagnosemethoden abziehen, so beobachten wir seit dem Zweiten Weltkrieg bei diesen Krebserkrankungen immer noch eine erhebliche Zunahme, die nicht alleine durch das veränderte Altersspektrum oder eine bessere Diagnostik zu erklären ist. Damit ist ziemlich offensichtlich, dass Unterschiede im Erkrankungsrisiko in erster Linie umweltbedingt und nicht genetisch begründet sind. Alle diese Fakten sind noch kein Beweis für die ursächliche Rolle der Ernährung. Allerdings spricht für diese Hypothese relativ viel. Zunächst einmal übertrifft die Menge der Substanzen, die wir als Nahrungsmittel aufnehmen, die Mengen aller anderen Stoffe, die über alternative Wege in den Körper gelangen, um viele Größenordnungen. Außerdem verändern sich Umwelteinflüsse wie Umweltverschmutzung, Luft- oder Wasserqualität, die Situation am Arbeitsplatz oder die häusliche Umgebung oft von Landstrich zu Landstrich, Stadt zu Stadt, Wohnviertel zu Wohnviertel oder sogar von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Es ist wenig wahrscheinlich, dass solche Faktoren für derartig großflächige Megatrends wie die systematischen Unterschiede von Erkrankungshäufigkeiten zwischen Kulturen und Weltregionen verantwortlich sind. Hinzu kommt, dass sich die Ernährungsgewohnheiten in den Industrienationen seit dem Zweiten Weltkrieg stark verändert haben. Parallel zum Anstieg von Darmkrebs, Prostatakrebs und Brustkrebs. Trotz allem wäre die Idee von der Bedeutung der Ernährung wenig mehr als eine Arbeitshypothese, würde sie nicht auch durch experimentelle Untersuchungen gestützt. Erst wenn der statistische Zusammenhang unterfüttert wird durch entsprechende Experimente über den potenziellen Einfluss, den Nahrungsbestandteile, Nahrungsmittel oder Ernährungsweisen auf das Wachstum und das Verhalten von Krebszellen haben, entsteht eine plausible Theorie. Aus ihr können wir vielleicht ein paar praktische Verhaltensregeln ableiten. Wir sind mit zwei Megatrends konfrontiert. Erstens beobachten wir bei den meisten häufigen Krebserkrankungen bezüglich ihrer Häufigkeit auffällige geografische Unterschiede. Von Ausnahmen abgesehen, tragen die Menschen in den westlichen Industrienationen inklusive Osteuropa das höchste Krebsrisiko. Zweitens müssen wir gerade in diesen Ländern im Verlauf der letzten 50 Jahre eine deutliche Zunahme einiger häufiger Krebserkrankungen wie Brustkrebs, Darmkrebs oder Prostatakrebs beobachten. Diese Trends legen zwei Fragen nahe. Erstens, was hat sich im Laufe des letzten halben Jahrhunderts bei unserer Ernährung verändert? Zweitens, was machen wir anders als unsere Mitmenschen in Indien oder Thailand?